Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Mold. Ich sitze hier so ein bisschen eingemummelt in meinem Camper, weil ich bin jetzt seit, ich glaube, 2 Tagen in Schottland. Hier regnet es ganz entspannt aufs Dach. Von daher ist es eine super Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Und ich bin total froh, dass tatsächlich ein guter Freund und vor allen Dingen eine sehr große Inspiration von mir heute Zeit hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich an der anderen Leitung Nils Jörer.
Tobi, vielen Dank für die Einladung.
Den meisten Leuten im Bike-Universum wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal nichts sagen, es sei denn, sie waren auf dem Bike-Festival in Riva vor 2 Jahren, wo du bei der Rampage gekocht hast, also bei der Rampage-Übertragung, beziehungsweise gegrillt. Und das wollen wir aber ändern. Wir wollen, dass sich deutlich mehr Leute kennenlernen, weil, wie schon gesagt, du bist für mich, was so mein ganzes Kochen, mein Grillen angeht, eine Rieseninspiration, weil du irgendwie einen anderen Angang an diese ganze Thematik hast. Und als wir uns dann mal kennengelernt haben, ist uns aufgefallen, hey, wir fahren beide sehr, sehr gerne Rad, weil du bist auch, bist oder warst, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Status ist, passionierter Radfahrer.
Also vielleicht kennt mich doch der ein oder andere Radfahrer, wenn er sich viel in Leipzig bewegt, auf Strava ist, unter dem Namen Antoine Tupolev. Ich hab tatsächlich einige Comps noch stehen, aber es werden immer weniger, die Jungs werden immer schneller.
Ja, du musst nachlegen, Nils, du musst nachlegen.
Ja, da sind wir schon bei dem Problem. Reden wir vielleicht gleich noch drüber.
Genau. Wie gesagt, du hast eigentlich mittlerweile schon sehr lange und vor allen Dingen eine sehr erfolgreiche Karriere als Koch und mittlerweile, Markenbotschafter bzw. Culinary Director hinter dir. Bevor wir darüber sprechen, was das eigentlich alles ist und was das alles mit dem Radfahren zu tun hat, möchte ich aber vor allen Dingen erstmal von dir wissen, wie genau bist du eigentlich damals zum Kochen gekommen und wie hat das alles angefangen?
Ja, da muss ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, ich habe meine Frau in der 9. Klasse kennengelernt, wir haben gemeinsam Abitur gemacht und sind tatsächlich auf dem Abiball zusammengekommen und ich habe dann noch Zivildienst gemacht und dann sind wir gemeinsam nach Bremen gezogen, haben dort unsere erste eigene Wohnung auch bezogen und ja, ich habe dann eigentlich festgestellt, dass das mit der kulinarischen Tiefgründigkeit meiner Frau, dass das jetzt nicht so toll ist. Also die konnte einfach nicht so gut kochen. Weil es hat sich mittlerweile geändert. Sie hat wirklich viel Spaß dran. Fakt ist, damals blieb das an mir hängen und ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht und habe dann auch parallel Tim Melzer geguckt. Der fing damals an mit seiner Serie Schmeckt nicht, gibt's nicht. Und das hat mir echt gefallen, diese Art und Weise, wie er gekocht hat. Und dann habe ich wirklich gedacht, Mensch, kochen, das wäre vielleicht was. Ich habe damals Maschinenbau studiert. Mhm. Meine Frau war auf dem besten Weg, ein Medizinstudium zu machen. Und meine Eltern wollten, dass ich da eben dieses Studium mache. Und ich habe das dann heimlich abgebrochen. Die wussten das tatsächlich nicht, habe denen das erst ein halbes Jahr später gesagt und ja, begann dann meine Kochausbildung mit Ende 20.
Also das ist ja eigentlich relativ spät so dafür, oder?
Also wie bitte? Jetzt warst du kurz weg.
Das ist eigentlich relativ spät, so mit, so 20 beziehungsweise, was hast du gesagt, Mitte 20 warst du, oder?
Also Mitte 20 so, also ja. 20 Jahre. Ja. Es ist so, die meisten Leute machen eine Ausbildung auch in diesem Beruf mit 16 Jahren. Es gibt aber dann noch ein paar, die eben nach dem Abitur mit 18 Jahren einsteigen. Die werden sehr gerne genommen an alle Abiturienten, die überlegen, ob sie eine Kochausbildung machen, weil die dürfen natürlich länger arbeiten abends und B ist dann einfach auch so ein bisschen, ich sag mal, dann weiß man so ein bisschen, worum es geht, was man will. Und das war tatsächlich dann auch bei mir der Fall. Ich bin dann wirklich in dieses Thema total reingesprungen und habe mit unglaublich viel Ehrgeiz diese Kochausbildung gemacht, habe total viele Wettbewerbe gekocht, war auch einer der besten Auszubildenden in ganz Deutschland in meinem Abschlussjahr. Ja, und bin dann direkt in die Sterne-Gastronomie, habe dann direkt eine Bewerbung geschrieben an ein Drei-Sterne-Restaurant. Also ich habe mehrere geschrieben, aber habe von einem Drei-Sterne-Restaurant die Zusage bekommen in Köln, in Bensberg, das Vendôme. Ja. Und habe dann direkt dort wirklich auf dem allerhöchsten Niveau Champions League gekocht und habe da richtig die, also wie sagt man so, die Fresse voll bekommen, weil das einfach wahnsinnig anstrengend war, super viel Input. Ja, habe dort aber, ich würde sagen, meinen Geschmack gelernt, meine Art und Weise des Kochens so ein bisschen geschliffen und verfeinert und bin dann nach Leipzig in ein Zwei-Sterne-Restaurant, ins Falco, wo wir auch immer noch wohnen, die ganze Family. Und ja, dann hat eigentlich mein kulinarischer Werdegang in der Gastronomie auch schon geendet. Was, glaube ich, mein Stil in dem Sinne gut tut und gut getan hat, weil ich hänge nicht an alten Rezepten. Du hast ja gerade schon gesagt, ich versuche gewisse Dinge immer so ein bisschen anders zu sehen. Und das liegt halt einfach daran, dass ich jetzt kein Lehrmeister in dem Sinne habe, der meinen Stil geprägt hat.
Ja. Wenn wir jetzt über diese Drei-Sterne-Küche reden, ich meine, Bensberg, das ist nicht so weit weg von dort, wo ich aufgewachsen bin. Und natürlich war dieses Restaurant uns ein Begriff, aber wir hätten niemals gedacht, dahin hinzugehen, weil das war immer so, ja, da geht halt irgendwie so die heiße Seite hin oder man hat sich so ein bisschen nicht drüber lustig gemacht, aber schon irgendwie so ein bisschen, ja, also das muss man ja jetzt nicht so richtig. Und das war ja dann auch, ich meine, die Sterne-Gastronomie ist ja vor allen Dingen auch gerade erst in den letzten Jahren so ein bisschen salonfähig geworden, oder? Früher war das ja wirklich so, ja, wenn du viel Geld hast, da gehst du in die Sterne-Gastronomie. Was hat dich daran so gereizt, dorthin zu gehen? Und war dir bewusst, was das heißt?
Mir war nicht bewusst, was das heißt. Das muss ich tatsächlich zugeben. Was hat mich dazu gebracht oder bewegt, diesen Weg einzuschlagen? Also ich kann mich noch daran erinnern, an die erste Zeit in meiner Ausbildung als Koch. Mich hat das wahnsinnig fasziniert, was es für Produkte gibt. Und ich hatte dann auch regelmäßig Spätdienst. Unsere Küche war so aufgeteilt, es gab ein Hauptrestaurant, der Bremer Ratskeller. Mhm. Wir wurden am Tag zum Teil 600 Essen rausgeschickt. Da kamen Busse an mit Touristen. Die haben dann irgendwie ein Dreigangmenü bekommen und waren dann eine Stunde später wieder weg. Und es gab aber auch ein Gourmet-Restaurant. Und in das Gourmet-Restaurant wollte ich eigentlich kommen und musste mir das aber hart erkämpfen. Die erste Zeit wurde ich wirklich verheizt in dem Hauptrestaurant. Ich hatte aber regelmäßig Spätdienst abends. Das heißt, du bist alleine als Koch. Alle sind schon nach Hause im Feierabend. Und zwei Bedienungen warten mit dir auf die letzten Gäste, die dann vielleicht kommen oder gehen. Ja. Und die Zeit habe ich genutzt und habe in den Kühlschränken von dem Gourmet-Restaurant mich ein bisschen kundig gemacht, sagen wir es mal so. Hab Gänsestopfleber probiert, hab die Patisserie probiert, hab Pralinen genascht, hab Rohmilchkäse gegessen und hab eigentlich da so ein bisschen gemerkt, Alter, das ist ja unfassbar, was es für tolle Lebensmittel gibt und was es für Geschmäcker irgendwo auch noch zu erforschen gibt. Und dann war mir eigentlich ganz schnell klar, dass diese Form der Gastronomie, auch sich auf einem Teller auszudrücken, dass das genau meins ist. Und dann gibt es eigentlich nur einen Weg, wenn du den Willen und den Ehrgeiz hast. Es gibt ja es gibt drei Sterne, das ist das Maximum, was du erreichen kannst, was der Michelin vergibt. Ja, und dann habe ich einfach alle Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland angeschrieben. Und ohne, dass ich in irgendeiner Form wusste, dass das nochmal so eine Spur härter ist. Also ich war dann 2 Jahre lang auch noch in dem Ein-Sterne-Restaurant, habe meine Ausbildung dort abgeschlossen, wusste also auch da, dass es schon 14, 15 Stunden Tage gibt, aber dass es dann nochmal Tage gibt, die 19 Stunden sein können und dass das auch mal die Regel sein kann, das war mir nicht klar, das muss ich tatsächlich sagen.
Okay, ja, das ist wirklich spannend. Was machen denn die Tage so lang dort?
Naja, du musst dir vorstellen, es wird jeden Tag alles frisch gekocht. Also ich kann mich an eine Situation dran erinnern, wenn Köche extrem im Stress sind und nicht hinterherkommen mit ihrer Arbeit, dann sagen die, ich bin im Scheiß. Also wenn der Chef vorne ruft, hier Tisch 2, wir können die Rotbarbe schicken und es passiert nichts, dann fragt er noch 2-mal nach und dann antwortest du, Chef, ich brauche noch eine Minute, ich bin im Scheiß. Und dann war es auch zum Teil so, dass der Chef zu dir an den Posten gekommen ist, gesagt hat, du bist überhaupt nicht im Scheiß und hat deinen ganzen Posten genommen und alles in den Müll geschmissen und gesagt, jetzt bist du im Scheiß. Also konzentrier dich mal. So kleine Sticheleien und Spielchen. Und zum alltäglichen Programm muss man einfach wirklich sagen, du startest jeden Tag bei Null. Also alles, du musst dir vorstellen, du hast ja das perfekte Dinner gekocht und hast da für, ich weiß nicht, acht Teller oder zehn ja. Teller hast du da mal drei. Und in so einem Restaurant rechnest du einfach mit 30 Gästen. Du hast circa, weiß ich nicht, 27 Gerichte auf der Karte. Entsprechend musst du halt wirklich unfassbar Gas geben, jeden Morgen und alles hochkochen. Und ich bin dann morgens immer circa 5:30 auf mein Fahrrad gestiegen, bin dann in das Restaurant gefahren, habe dort dann angefangen mit Kochen. Um 12 war der Mittagsservice. Da, wenn der Kölner Stadtanzeiger so ein Aktionsmenü hatte, war das Restaurant mittags schon brechend voll. Mhm. Und dann hast du gekocht bis 14:30, danach wurde geputzt, dann wurde weiter produziert. Dann ging der Abendservice um 18 Uhr los bis ca. 22, 23 Uhr. Dann wurde wieder geputzt und dann hast du im schlimmsten Fall noch weiter Mise en Place gemacht für den nächsten Tag. Das heißt, weiß ich nicht, Perlzwiebeln schon geschält oder irgendwelche Muscheln noch ausgebrochen oder was weiß ich was. Und dann war es halt auch gerne mal 2:30. Und dann bin ich wieder mit meinem Fahrrad nach Hause gefahren, habe dort kurz geschlafen und dann ging es am nächsten Morgen 5:30 wieder weiter.
Ja. So. Das ist wirklich crazy, weil ich glaube, viele Leute stellen sich halt unter Küche vor, hey, das ist so toll und du kannst halt Leute bewerten, bewirten.
Und kannst sie auch bewerten, wir hatten eine Glasscheibe, da hast du die Leute immer gesehen, die da reingerauscht sind.
Und zu mir sagen halt auch so viele, ja, wenn du jetzt mit Radfahren aufhörst, dann machst du ein Restaurant auf oder so, ne? Und ich weiß halt, nein, wird nicht stattfinden, weil es halt einfach so crazy viel Arbeit ist, die halt auch am Ende für die Stunden gar nicht so extrem gut bezahlt ist, oder?
Also ich habe damals eine Überstundenpauschale bekommen, jeden Monat von 100 Euro. Man muss aber sagen, wir hatten ungefähr 90 Stunden pro Woche. und mein Bruttogehalt lag bei 1.400 Euro.
Ja, das klingt doch wirklich, also damit kann man ja richtig was leisten.
Das Tolle ist, man hat auch einfach keine Zeit in irgendeiner Form Geld auszugeben.
Aber das
nee, du machst das nicht fürs Geld.
Das Gute ist, wenn man ja
in der Phase nicht.
Wenn man ja in der Kulinarik unterwegs ist, dann kann man ja auch schon mal für eine Flasche Wein oder Champagner sein ganzes Geld auf den Kopf hauen. Also man hat zwar nicht so viel Zeit, dieses Geld auszugeben, aber es wird einem sehr leicht gemacht, oder das Geld dann doch in relativ kurzer Zeit auszugeben.
Absolut. Was lustig damals war, also die Küche hatte immer oder das Restaurant hatte offen von Mittwoch bis Sonntag. Und Sonntagabend war dann wie so ein kleiner, ich weiß gar nicht, aber das wird keiner hören von den Leuten da. Sonntagabend war dann immer so eine Art Tauschbasar. Das heißt, der eine hatte noch zwei Seezungen über, der nächste hatte noch ein Stück Foie Gras über oder der andere hatte Wildkräutersalat, der nächste hatte noch so ein Stück Rehrücken und dann hat man immer untereinander getauscht, dass man dann am Montag, Dienstag zu Hause fürstlich dinieren konnte. Und so ist meine Frau beispielsweise zu vielen tollen kulinarischen Genüssen gekommen. Ich habe dann Steinbutt zu Hause gegrillt und so weiter und so fort. Also das war auch richtig cool.
Ja. Spannend fand ich, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du diesen ja sehr stressigen Job halt aber irgendwie auch verarbeiten oder sonst irgendwas musstest und dafür hast du halt eben, wie du ja gerade schon gesagt hast, dein Rad benutzt. Also bist halt mit dem Rad hingefahren, bist mit dem Rad zurückgefahren und die anderen Köche konnten das nicht so richtig verstehen, dass du jetzt da nicht schon ewig im Restaurant vorher rumhängst und irgendwie noch rauchst oder sonst irgendwas, sondern mit dem Rad fährst. Was hat dich damals schon dazu bewogen, dann mit dem Rad dahin zu fahren?
Genau, was du meinst, das war dann schon später, das war dann im Restaurant Falco, anderes Restaurant, nicht so hoch bewertet, zwar auch noch Top-Liga, 2 Sterne, bestes Restaurant in Ostdeutschland damals seinerzeit. Da hatten wir keinen Mittagsservice, das heißt, der erste Service war immer der erste und der letzte natürlich, war immer erst abends gegen 18 Uhr und entsprechend konnten wir deutlich später anfangen und hatten nicht so diesen extremen Druck. Und naja, dadurch, dass ich schon immer mit dem Rad auf die Arbeit gefahren bin, schon in der Ausbildung, ich hatte ein Orbea-Rennrad, mit dem ich damals immer durch die Innenstadt geknallt bin. Und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, so ich brauche jetzt mal ein richtiges Rennrad und habe mir das dann, als ich nach Leipzig gezogen bin, auch gekauft. Und bin dann natürlich auch damit auf Arbeit gefahren und habe dann aber die Zeit einfach morgens peu à peu genutzt, um einfach eine Runde zu drehen. Das waren am Anfang waren das 40 Kilometer, irgendwann waren das 60 und irgendwann war ich wirklich so weit, dass ich morgens vor der Arbeit 100 Kilometer gefahren bin. Jetzt nicht hier, weiß ich nicht, 30er Schnitt. In Leipzig ist es schön flach. Ja. Wenn du keinen Wind hast, kann man da wirklich gut 30 km/h fahren. Und dann bin ich in das Restaurant und war wirklich mit mir im Rhein. Weil es ist einfach so, du kennst das ja auch, diese monotone Bewegung, die Natur, der Wind in den Ohren, das entspannt einfach. So, das heißt, du kannst da wirklich ganz gut dir Gedanken machen, wie wird der Tag, was musst du tun heute? Und ich bin dadurch dann einfach wahnsinnig strukturiert im Kopf in das Restaurant rein, in die Küche rein, habe meinen Mise en place runtergerissen und war dann genauso schnell fertig wie die, die vielleicht 3 Stunden vorher angefangen haben.
Ja. Ja, das ist schon spannend, ne? Ich meine, wir reden ja alle immer irgendwie über Verkehrswende und man müsste mehr mit dem Rad fahren. Und nicht nur deshalb müsste man mehr mit dem Rad fahren, sondern weil es halt einfach einem auch extrem gut tut und man diese stressigen Tage auf dem Rad irgendwie viel besser verkraften kann oder verarbeiten kann, wie wenn man sich dann in ein Auto setzt und dann irgendwie noch so durch den Stadtverkehr nach Hause gondelt, oder?
Absolut, ist einfach so. Auch nachts, wenn du nach der Arbeit nach Hause fährst und jetzt kommt ja so diese Jahreszeit, wo dann auch diese, ich sag mal, die Büsche und Sträucher, gerade nachts so intensive Gerüche, also es ist einfach immer super schön gewesen, wenn du aus der Küche rauskommst, die Luft, die dann so Richtung April, Mai immer wärmer wird, auch abends, und du dann nach Hause düst, einfach ein gutes Gefühl.
Ja. Du hast schon gesagt, du hast dann im Falco gearbeitet, 2-Sterne-Restaurant von Peter Maria Schnur. Mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, der war dann zwischendurch aber auch schon mal Koch des Jahres, das heißt auch ein richtig, richtig gutes Restaurant. Der Unterschied ist allerdings, glaube ich, dass Peter Maria halt eine ganze Ecke jünger war wie die 3-Sterne Köche, oder? Hat sich das in der Arbeitsweise und in dem Angang mit den Mitarbeitern bemerkbar gemacht?
Jein. Ich glaube, so sehr viel jünger ist der Peter gar nicht. Vom Typ her ganz anders, sehr, sehr wild und auch auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen chaotisch. Aber nicht in seinem Kochstil, das muss man einfach sagen. Aber wenn man mit ihm spricht, dann hat man immer fast so ein bisschen, der hat immer so einen ganz leicht wahnsinnigen Blick.
Ja.
So. Toller Koch, toller Mensch. Wir hatten dort wirklich ideale Bedingungen. Es gab tolles Personalessen. Man konnte sich dort auch wirklich extrem ausleben. Also ich habe dort, wenn ein neues Menü war, dann war es immer so, er hat gesagt, welche Hauptkomponenten er irgendwo gesehen, gelesen, gehört, sich vorgestellt hat. Und dann hieß es, ja, Jora, mach mal. So. Und dann konnte ich ein Gericht um diese Komponenten entwickeln. Und wir waren da ziemlich oft auf einem Nenner und haben da wirklich eine tolle Küche gemeinsam kreiert. Das war in dem 3-Sterne-Restaurant tatsächlich nicht so. Da hat der Sous-Chef oder der Chef die Gerichte entwickelt. Dann hast du gezeigt bekommen, wie das zu sein hat. Und dann ging das los. Das heißt, der kreative Part war da eher gering. Muss man aber auch dazu sagen, unter diesem Druck hatte ich am Anfang echt Probleme, auch kreativ zu sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil wenn da was schief geht, dann scheppert's gleich so ein bisschen, ne?
Genau.
Ja, ja, ich finde das lustig, weil ich kann mir das so einerseits gar nicht vorstellen, wie Peter und du zusammengearbeitet hast und auf der anderen Seite dann doch wieder sehr gut, weil du hast ja schon gesagt, er war so ein bisschen chaotisch und ich würde sagen extrem hektisch, so einfach wie er rüberkommt, oder? Und du bist ja eher so der Ruhige. Also habt ihr euch da so als Gegenpole ergänzt oder wie kann man sich das vorstellen?
Du musst dir das auch anders vorstellen. Also die meisten Küchenchefs in diesem Bereich oder in diesen Positionen auf diesem Niveau, mit denen hast du abends im Service zu tun. Dann trifft man sich morgens kurz, unterhält sich, stimmt sich ab und dann gibt es eben so zwischendrin, was weiß ich, um 4 steht man dann zusammen und richtet neue Teller an, probiert was, dann gibt es ein kurzes Feedback und dann geht man auch wieder auseinander. Also die administrativen Aufgaben, du musst dir halt vorstellen, als Küchenchef und wenn du dann noch eben auch Restaurantleiter bist oder Patron, dann hast du einfach wahnsinnig viele Aufgaben. Du bist Personalansprechpartner, du musst Bestellungen machen, du musst zum Teil Pressetermine wahrnehmen. Also es ist, man hat immer nur so den Eindruck, ja, der steht da abends in der Küche und ist den ganzen Tag am Kochen. Aber du hast halt so unfassbar viele Aufgaben, gerade als Küchenchef oder als Küchendirektor, sodass du relativ wenig Zeit in der Küche verbringst. Und im Service wird nicht gesprochen, da ist die, hat man die Klappe zu halten. Dann gibt es, wenn ein Tisch abgerufen wird, kannst du WeChef sagen und dann geht's los. Entsprechend ist es jetzt nicht so, dass man sich groß austauscht oder sonst irgendwie was, sondern es gibt eine Idee, dann kocht einer ein Gericht, man probiert das, dann gibt es ein kurzes Feedback und dann arbeitet man weiter. Also das ist schon sehr, sehr professionell auf dem Niveau.
Ja, spannend. Du hast ja dann gesagt, deine Reise, also deine kulinarische Reise im Restaurant hat dann dort geendet und du hast andere Aufgaben übernommen und jetzt kommt auch das, was ich eigentlich noch viel, viel interessanter finde, und zwar das, was du jetzt machst. Erklär doch mal so ein bisschen, was ist jetzt dein Job, beziehungsweise was ist so die Idee dahinter, was du machst?
Also es ist so, dass ich damals zu der Zeit, wo ich in einem 3-Sterne-Restaurant war, da hatte ich schon den Johann, unser erstes gemeinsames Kind. Und dann kam auch relativ schnell der Karl hinterher und ja, dann war ich Vater von 2 Kindern, relativ jung, schlecht verdient in der Gastronomie. Und ich habe über einen sehr langen Zeitraum die Stelle des stellvertretenden Küchenchefs in Aussicht gestellt bekommen. Dieses Versprechen wurde aber nie eingelöst, weil einfach der stellvertretende Küchenchef nicht gegangen ist. Der hat immer gesagt, ja, ich kündige jetzt bald, ich gehe bald und hat es aber nie gemacht. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, gut, entweder ich warte jetzt hier noch und vergeude meine Zeit oder ich mache mir Gedanken, was ich noch machen kann. Und ich habe dann ein Hotelmanagement-Studium begonnen, brauchte da natürlich auch Kohle und hatte dann durch einen glücklichen Zufall die Möglichkeit für einen Online-Fleischversender auf einer Messe zu arbeiten und habe dort dann in Leipzig begonnen auf dieser Messe und dann tingelte dieser Wanderzirkus noch weiter. Das heißt, wir waren dann noch in ganz vielen verschiedenen Städten. Die waren happy mit mir, haben gesagt, ey, du musst unbedingt mit uns mitkommen. Habe also da wirklich über mehrere Monate das ganze Team kennengelernt, die Produkte kennengelernt und war eben unterwegs und habe Kohle verdient. Ja, und irgendwann sagten die, Mensch, Nils, wir machen eine Art Fleischkompetenzzentrum auf und wir hätten dich gerne als Küchenchef. Und ich fand das mega geil und habe dann direkt mein Studium, das zweite Studium, in den Sack gehauen und hab dann, ich werde vielleicht nochmal irgendwann mal ein Kunststudium machen oder irgendwas, wenn ich alt und grau bin und hoffe, ich werde dieses dann mal durchziehen. Nee, bin dann also wirklich als Küchenchef bei diesem Unternehmen angefangen und habe dort dann 6 Jahre lang gearbeitet und alles über Fleisch gelernt, was du wissen kannst und was du wissen musst. Und das war super spannend. Da habe ich natürlich auch den ganzen Input mitgenommen. Ich bin ja aktuell, ist ja auch witzig, ich bin in Bamberg und du bist in Schottland. Ich habe eigentlich gedacht, wir treffen uns hier, aber gut, der Tobi ist natürlich wieder unterwegs. Und ich habe gestern beispielsweise hier ein Seminar zum Thema Fleisch und Grillen gehalten. Und da ist es einfach so, da kann ich das ganze Wissen natürlich super gut teilen. So. Naja, das habe ich 6 Jahre lang gemacht, wirklich Fleisch ohne Ende. Und dann habe ich einen guten Freund, der Florian Knecht, das ist der Geschäftsführer von Big Green Egg in Deutschland. Und der sagte schon sehr früh, als wir uns kennengelernt haben, dass ihm die Art und Weise, wie ich koche, beziehungsweise wie ich eben auch über das Kochen reden kann, dass ihm das gefällt und dass, wenn sich's irgendwann mal anbietet, dass wir unbedingt was zusammen machen. Mhm. Und das wurde über die letzten Jahre dann immer konkreter, bis wir uns dann eben zusammengefunden haben und er gesagt hat, du, pass auf, du kriegst hier die Möglichkeit mit dem Big Green Egg, ja, einfach auch zu spielen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, als Culinary Director zum einen Rezepte zu entwickeln, Techniken zu entwickeln, zu überlegen, was kann man eigentlich noch machen als die Grillfackel oder das Nackensteak. du lachst. Es ist einfach so, der Deutsche grillt natürlich das, was er kennt und was er kann. Jetzt musst du dir aber vorstellen, ich sitze hier gerade im Stilraum in Bamberg, wunderschöne Outdoor-Küchen, tolle Grillgeräte. das brauchst du dir aus meiner Sicht nicht zu kaufen, wenn du dann wirklich irgendwie nur ein Stück Fleisch drauf knallst und die Mutti vielleicht den Kartoffelsalat auf den Tisch stellt. Das heißt, mein Ansatz ist, das ist kein Grill, sondern wir kochen im Garten, wir kochen draußen und da braucht es natürlich Rezepte, die catchy sind, wo du nicht in irgendwelche Feinkostgeschäfte stundenlang fahren musst und irgendwelche ausgefallenen Rezepte runterkochen, sondern es müssen einfache, schnell zubereitete, tolle Gerichte sein, die vielleicht idealerweise auch ohne Fleisch funktionieren. Ja. Und das ist meine Aufgabe.
Ja, das ist halt was, worüber ich dann gleich auf alle Fälle noch mit dir reden möchte, weil auf der einen Seite hast du halt diesen riesigen Fleischhintergrund, auf der anderen Seite ist aber das Fleisch nicht das, weshalb ich deine Gerichte so super interessant finde, sondern es ist eher das Entgegengesetzte, und zwar das Gemüse. Aber genauso wie sich das Grillen entwickelt hat oder sich entwickeln kann, hat sich ja auch das Radfahren irgendwie sehr, sehr entwickelt. Und deshalb fand ich es extrem spannend, dich in Riva beim Bike Festival zu sehen, wo du dann halt so eine ganze Meute an Radfahrern bekocht hast. Weil klar, früher war das sehr, sehr viel, du bist auf irgendein Rennen gefahren, du hast dann da dein Zelt aufgestellt, bist an einem Tag Training gefahren, an einem Tag Quali und am nächsten Tag Rennen. Und zwischendurch hast du dann halt irgendwie versucht, dich möglichst irgendwie satt zu bekommen. Und klar, dann hast du halt so einen Einweggrill, ein Würstchen draufgeknallt und das war halt quasi deine, war so deine Verpflegung. Ja, mittlerweile hat sich das Mountainbiken oder grundsätzlich das Radfahren ja extrem entwickelt. Also die Rennen sind super professionell geworden und dieser ganze Mountainbike-Sport hat sich ja in so viele unterschiedliche Teile gespalten. Enduro, Downhill, Cross-Country und dies und das. Und damit ist natürlich auch die Professionalität, aber auch so dieses Bewusstsein von der Ernährung mit reingerutscht, weil vor allen Dingen die Leute, die das machen, ja auch erstens bewusst, aber zweitens habe ich so das Gefühl, auch deutlich älter werden und auch schon mal das Essen einfach zu einem guten Trip dazugehören. Was denkst du, wie hat dieses ganze, diese Kulinarik im Sport, wie hängt das so zusammen?
Also ich muss dazu sagen, beispielsweise, ich kenne dich ja als ja, ich professioneller Radsportler. Ich kenne auch noch den Manuel Fumic sehr gut. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, also wenn es dann eben in die Wettkampftage reingeht, wie man sich dann ernährt, wirklich keine Fasern mehr, alles durchgekocht und so weiter. Ich weiß parallel aber eben, dass ganz viele von den Jungs und Mädels einfach unfassbar viel Spaß an Kulinarik und an gutem Essen haben. Ich denke, du bist in tollen Orten, wie damals am Gardasee. Ich meine, da gibt's die geilsten Produkte. Du kriegst so tolles Olivenöl, tolles Gemüse, Pasta. Natürlich muss man dort dann eben auch diese regionale Küche probieren und weiß die danach in der Regel auch zu schätzen. Und ich glaube einfach durch diese Kombination, wenn man viel unterwegs ist, viele Eindrücke einsammelt, dass man dann natürlich auch Spaß automatisch eben an dieser Art und Weise der jeweiligen Küchen bekommt. So. Und das nimmst du auch mit nach Hause. Und ich denke mal, wenn du es dir wert bist und wenn du einfach merkst, es heißt ja nicht ohne Grund Lebensmittel. Ne? Das heißt, ich sag das immer, also dieser Teller oder dieser Löffel sorgt dafür, dass wenn du dich verletzt hast, dass deine Wunden heilen, dass deine Fingernägel wachsen, wie auch immer. Ne? Und deswegen, je besser und je ausgewogener und je auch schmackhafter, desto besser geht's dir natürlich, desto besser fühlst du dich. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile, früher war es ja auch so, wenn die Profis in irgendwelchen Hotels waren, da wurde gegessen und da wurde geschlafen. Also groß, dass es denen besonders gut ging, da wurde ja gar nicht drauf geachtet.
Ja, da gab es vor allen Dingen Pasta-Party und,
genau.
Und das war's dann, ne?
So, und ich mittlerweile ist es ja einfach so, man hat auch gemerkt, dass es einfach wichtig ist, dass es den Jungs und Mädels gut geht und dass das nicht nur lecker ist, sondern natürlich auch gesund sein muss. Und das ist einfach so eine Entwicklung. Ja, ich glaube, es ist auch alles ein bisschen professioneller geworden, ne?
Ja, oder? Auf alle Fälle, klar. Also, wie gesagt, früher war das halt möglichst halt satt werden und möglichst viel reinschaufeln. Und heute, wenn ich so sehe, was zum Beispiel auch das Ghost Factory Racing Team, die reisen halt auch mit dem eigenen Koch und was die sich halt auch für Gedanken machen, wie was zubereitet wird oder was es da halt zu essen gibt, das ist schon sehr, sehr spannend. Also da wird schon genau drauf geachtet. Ich meine, klar, das Essen, was du halt in dich reinstopfst, das ist halt so dein Tank oder dein Benzin, was dich dann halt am Ende, da ist es halt einfach besser, man tankt einen guten Sprit, anstatt halt irgendwie was Schlechtes.
Ja. Gutes. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen? Also um mal eine Gegenfrage zu stellen. Ich meine, ich kenne dich ja auch als kulinarisch sehr interessiert. Fing das damals auch schon an, als du professionell unterwegs warst, oder kam das dann erst später?
Nee, tatsächlich war das sogar schon früher. Also wahrscheinlich koche ich schon länger, wie dass ich Rad fahre. Und natürlich nicht irgendwie auf einem hohen Level, aber ich war schon immer sehr interessiert, entweder halt gut selber zu kochen oder halt auch gut essen zu gehen. Ich finde, das ist auch immer eine Art von, also das ist ja auch der Grund, warum wir dann so ein Kochbuch, Reisebuch gemacht haben von unseren letzten Reisen, weil ich finde, wie du schon gesagt hast, du reist an irgendwelche tollen Orte, da gibt's wunderbare Lebensmittel, dann sollte man die halt auch irgendwie probieren und sollte sich da irgendwie drauf einlassen, weil das ist natürlich auch eine Art, sich dieses Land kennenzulernen oder die Region kennenzulernen, in der man ist. Und für uns war es dann irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, das, was von den Reisen bleibt, ist gar nicht der schönste Trail oder irgendwas mit dem Radfahren, sondern das, was wirklich bleibt, ist das, was wir dort gegessen haben. Das ist das, woran man sich viel, viel länger erinnern kann, oder ich auf alle Fälle. Und deshalb habe ich dann angefangen, so Gerichte mitzubringen, beziehungsweise mich davon inspirieren zu lassen.
Mega.
Genau. Wie würdest du heute, ich möchte jetzt nicht sagen, du hast jetzt mehr Zeit, weil du einfach super viel unterwegs bist, aber wie würdest du so heute in einem normalen Jahr dein Radfahren beschreiben, was du selber machst?
Desaströs. Also ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ich bin dieses Jahr, glaube ich, noch nicht einmal gefahren. Letztes Jahr habe ich dann irgendwann aufgehört mit Strava, bin also wirklich komplett ohne Radcomputer gefahren, einfach um das mehr genießen zu können, weil ich hatte dann tatsächlich so ein bisschen das Problem, man weiß ja, was man im Vorfeld mal gefahren ist und auch welche Leistung oder welche Geschwindigkeit man schafft. Und das ist schon ganz schön enttäuschend, wenn du einfach merkst, ich sehe es so ein bisschen so, es heißt ja immer, dein Körper ist dein Tempel. Aber dir sagt natürlich keiner, wie schnell dieser Tempel verfällt, wenn du nicht regelmäßig in Form von Sport renovierst, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich dann irgendwann wirklich auch aufgehört, mich selbst mit diesen sämtlichen Messinstrumenten zu kontrollieren, und habe da komplett das Gas rausgenommen. Ich weiß, Eddie Merckx hat irgendwann mal gesagt, es ist egal, wie viel, wie lang, wie weit, wichtig ist, dass du fährst. Und tatsächlich habe ich selbst dazu aktuell einfach keine Zeit, beziehungsweise ich meine, ich habe 3 Kinder und ich liebe es, die Zeit zu Hause auch mit der Familie zu verbringen. Und habe einfach gemerkt, es ist wirklich wichtig, eben die zur Verfügung stehende Zeit eher dann noch mit der Familie zu verbringen, als dass ich jetzt in irgendeiner Form noch mal 2 Stunden auf dem Rad sitze. Es war so, dass ich in der Corona-Zeit, da hatte ich wirklich so meine Hochphase, da bin ich 500 Kilometer in der Woche gefahren, habe auch wirklich schöne große Runden, 200 Kilometer gefahren mit auch einem 32er Schnitt. Und war da echt wirklich fit und eigentlich fast jeden Tag auf dem Rad. Und habe gemerkt, wenn ich dann nicht gefahren bin, dann geht's mir schlecht. Also das war dann auch so dieses man denkt immer, ja Mensch, ja, ein bisschen fahren und so. Und irgendwann wird das dann von der Leidenschaft, kommt das dann zu so, ich würde fast sagen, das ist eine Sucht. Ich denke, die meisten, die den Podcast auch hören, können das in irgendeiner Form auch nachvollziehen oder kennen das. Wenn du irgendwann so tief drinne bist, dann fährst du 2 Tage nicht und dann kriegst du schon schlechte Laune. So. Ja.
Das kenne ich irgendwo her.
Dann stehst du vorm Spiegel und denkst so, oh Gott, du bist jetzt 2 Tage nicht gefahren. bist du jetzt hier an der Stelle schon dick? So, und ich kann alle beruhigen, die das haben. Also das legt sich. Also spätestens nach 3 Monaten denkt man nur noch ganz wenig ans Radfahren. Irgendwann akzeptiert man und freut sich auch über seine Fettpölsterchen. Aber nee, nichtsdestotrotz, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt wieder auch aufs Rad zu steigen, weil ich fahre tatsächlich auch immer noch sehr, sehr gerne, aber tatsächlich eher aktuell mehr mit der Frieda, mit meiner Tochter, so ein bisschen zum Spielplatz, seltenst große Runden.
Aber du hast schon noch Bock, also das Feuer brennt schon noch, dass du da nochmal einsteigen möchtest, und ist aber vielleicht dieses... Also du bist ja sehr, sehr viel Rennrad gefahren und jetzt interessierst du dich aber ja auch so ein bisschen für Gravel. Glaubst du, dass Gravel dir so eine neue Motivation geben könnte, da wieder anzugreifen?
Total. Also ich muss dazu sagen, ich steige seit Jahren, sinnbildlich gesprochen, um diese Gravel-Bikes rum, schaue mir die immer wieder an. Ich bin auch wirklich, also ich weiß genau, welcher Hersteller welches Rad jetzt rausgebracht hat, worauf zu achten ist. Ich habe dir auch schon ein paar Mal Räder geschickt und dich gefragt, wie du das findest. Und ich sag mal, ich bin 1,65 groß. Ich habe wirklich, wirklich eine sehr gute Schnellkraft. Ich würde sagen, ich habe einen guten Sprint. Und ich glaube einfach auch diese Art und Weise des Fahrens mit einem Gravelbike, das kommt mir sehr zugute. Und ja, in Leipzig ist es einfach so, wir haben ja viel sandigen Boden, wir haben keine Berge direkt, viel Wind. Und es gibt einfach wahnsinnig viele tolle Strecken, die man da gut fahren könnte. Also ich bin kein Freund davon, sich ein neues Rad zu kaufen, um wieder fahren zu wollen. So, ich kenne viele, bei denen, man kennt es auch, ne? Du kaufst einen neuen Satz Laufräder und plötzlich macht es wieder richtig Bock irgendwie. Ja. Und ich weiß, dass es so ist. Ich habe auch schon mehrfach überlegt, Mensch, kaufst du dir jetzt ein Rad, um wieder vielleicht so ein bisschen dazu zu kommen? Aber ich denke, das muss einfach anders kommen. Aber definitiv, das nächste Rad wird ein Gravel.
Ja, also wenn hier noch einer von den Companies, die hier zuhören, ein Gravelrad zu vergeben hat, in einer kleinen Größe, dann doch bitte beim Nils melden. Ich finde es sehr, sehr schön, dich wieder mehr auf dem Rad zu sehen. Und vielleicht können wir so den Druck auf dich ein bisschen erhöhen.
Ja, sehr gerne melden.
Was würdest du denn gerne noch auf dem Rad so erleben? Also gibt es so Ziele, wo du sagen würdest, das ist eine Tour, das ist ein Land oder irgendwas, was du gerne mal sehen, erleben, aber auch also wenn du jetzt eine große Tour halt geplant hast oder so, achieven willst.
Achieven. Es ist so, ich kenne Radfahren immer nur so, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt 4 Stunden Zeit und ich muss jetzt hier den maximalen Impact reinbringen. Und bin dann durch das Leipziger Umland geknallt oder wo ich auch immer entsprechend war. Und wir haben uns da ja auch schon drüber unterhalten. Ich habe unglaublich Lust, ein paar Taschen ans Rad zu machen und einfach loszufahren. Und wenn du dann an dem Tag nur 100 Kilometer schaffst, dann ist es auch in Ordnung. Ich hätte gerne wirklich dieses Gefühl, eine längere Strecke zu fahren, was weiß ich mal, einmal von Leipzig runter an Gardasee oder keine Ahnung, mal irgendwie eine längere Strecke, wo du einfach sagst, okay, ich habe jetzt 1 Monat Zeit, ich habe ein grobes Ziel, und mir geht's da gar nicht darum, dass ich jetzt sage, oh, ich möchte unbedingt mal durch Südtirol fahren, ich möchte unbedingt mal in der Toskana fahren oder sonst irgendwie was. Weil ich habe gemerkt, wenn du auf dem Rad sitzt, hast du ja einen ganz anderen Blick auf die Natur, hast einen ganz anderen Eindruck von dem, was dich in dem Moment umgibt. Und es ist überall unfassbar schön. Und deswegen, Deutschland ist ein cooles Land mit ganz vielen schönen Ecken. Und dementsprechend denke ich, es wäre total geil, auch einfach mal quer durch Deutschland mit dieser Zeit zu fahren, um da auch nochmal die Natur und die Landschaft auf dem Fahrrad wahrzunehmen.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, wir sind ja in den letzten Jahren einmal komplett rumgefahren und so ein bisschen, nicht ganz die Außengrenzen, aber haben schon irgendwie versucht, so drumherum zu fahren. Und es ist echt faszinierend, wie schön Deutschland ist und was Deutschland so zu bieten hat. Also das hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, Wie ist es bei dir? Hast du so ein, ich meine, ich weiß, du bist ja eigentlich schon fast überall gewesen, aber gibt es noch irgendwie so auf deiner Bucketlist, wo du sagst, das musst du unbedingt irgendwann mal machen?
Das Problem mit dieser Bucketlist ist, man hat die so und da stehen so einige Sachen drauf und die möchte man abhaken. Und dann fährt man in dieses eine Land und denkt, okay, ich kann jetzt ein Land wegstreichen. Man trifft dort aber Leute, mit denen man dann irgendwie ganz gut klarkommt und die sagen, hey, aber da und da ist auch mega geil. Und dann kommst du wieder und die Bucketlist ist länger wie vorher. Also bei mir stehen wirklich tausende von Zielen drauf, wo ich wirklich gerne hin würde. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gern mal in den Süden von Amerika. Ich würde gerne nochmal nach Kanada. Aber auch Afrika, da machen wir dieses Jahr eine Reise hin, das interessiert mich. Es gibt wirklich ganz, ganz viel, was ich noch sehen möchte. Und vor allen Dingen, ich war jetzt sehr, sehr viel im Norden unterwegs. Auch da gibt es noch so viel, was ich gerne anschauen möchte. Also diese Liste wird nie kürzer. Das ist okay.
Südamerika aber auf eins.
Südamerika ist auch mega gut. Ja, ich meine, da war ich ja auch schon ein paar Mal. Da sind auf alle Fälle auch noch ein paar Sachen, die da draufstehen, ja. Gibt wirklich sehr, sehr viel. Wir haben jetzt ja immer so ein bisschen wir haben jetzt so langsam angenähert an ein Thema, wo ich wirklich gerne mit dir drüber sprechen möchte. Und zwar ist das Thema moderne Küche. Wie sollte moderne Küche sein? Weil das, was mich an dir inspiriert, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, nicht diese Fleischkomponente, sondern das ist halt diese Kreativität mit Gemüse und allem drumherum. Weil ich habe irgendwann gemerkt, okay, natürlich ein schönes Steak schmeckt wunderbar, gesmokte Beef Ribs, die ich ja gerne mache, die schmecken auch wunderbar, aber am Ende ist diese Geschmacksrichtung von Fleisch schon immer so in eine Richtung, egal wie du es zubereitest. Wenn man sich jetzt mal Gemüse anschaut, da sind ja diese Geschmacksrichtungen unendlich. Es gibt ja so viele unterschiedliche Gemüsearten, die komplett unterschiedlich schmecken. Und da bist du halt einfach mega, mega inspirierend, sich so neue Gerichte zu holen, die vielleicht auch eben fleischlos, vegetarisch oder so oder sogar vegan sind. Was für ein Problem hat die vegetarische oder vegane Küche, warum die noch nicht so ganz ernst genommen wird? Also es wird immer mehr, aber gerade so in diesem Grillbereich, den du ja jetzt auch viel bedienst, ist es ja schon ein bisschen schwierig. Was ist das Problem daran?
Also vielen Dank für die Blumen erstmal. Ich sehe es so ein bisschen so. Also zum einen muss man sich die Frage stellen, wer grillt? So. Und das ist in der Regel, ohne jetzt hier irgendwie die Klischeekeule rauszuholen, das sind einfach die Männer. In der Regel ist das auch ein ganz bestimmter Typ Mann und der hat natürlich einen Grund, warum er den Grill anschmeißt, und das ist Fleisch. Das ist, glaube ich, in unserer DNA so drin, dass die Leute einfach sich ein schönes Steak auf den Grill kloppen. So. Und ja. Ich kenne es auch. Ich bin zum Beispiel jetzt in 2 Monaten bin ich auf der Barbecue Week in Münsingen. Das ist wirklich von einer der bekanntesten Fachzeitschriften für Grill und Barbecue, eine Art großes Event. Und ich halte dort einen Vortrag, und ich habe letztes Jahr einen Vortrag zum Thema Gemüsegrillen gehalten und dieses Jahr zum Thema Fisch. Und auf diesem Event gibt es dann aber eben auch noch so eine Barbecue Night. Und da habe ich mein Klassiker eigentlich gemacht, mein gegrilltes Salatherz. Mhm. Und da war es eigentlich so, die Leute kamen, haben gefragt, was machst du hier, Salat? Interessiert mich nicht, ich esse nichts Grünes. Da muss ich immer schon lachen. Ne? Und dann schicken sie irgendwann die Mutti vor. Die Mutti holt dann den Salat. Und dann kommt die Mutti nochmal und sagt, mein Mann isst eigentlich keinen Salat, das hat ihm aber sehr gut geschmeckt. Können Sie mir sagen, wie er das nächste Mal macht? Und es ist lustig, weil natürlich irgendwann bist du fertig, dann stehst du noch so und fachsimpelst, dann kommen die Leute und stellen Fragen. Und dann kommt natürlich, Mensch, Wahnsinn. Also ich habe noch nie gegrillten Salat gegessen, zum einen, und ich mag keinen Salat, aber das war mega. Und ich denke, es ist einfach, die Leute haben natürlich in ihren Köpfen ein gewisses Bild, wenn es darum geht, wir grillen vegetarisch. Und das ist jetzt erstmal nicht so sexy, wenn du eigentlich gerne Fleisch isst. Das heißt, ich finde, man muss einfach auch ein bisschen offen sein, man muss ein gewisses Interesse mitbringen. Und diese Art, ich meine, du weißt, wie ich das mache. Es gibt immer so verschiedene Komponenten, die kommen immer vor. Das heißt, es sollte was Knuspriges dabei sein, es sollte was Cremiges dabei sein. Es sollte ein bisschen Schärfe haben, es sollte eine gewisse Säure haben. Und das kombiniert mit den Röst- und Grillaromen oder mit diesem Rauch, den der Grill eben auch erzeugen kann. Dann hast du ein vollwertiges Gericht, und wenn du das gut machst und wenn du das schön machst, dann wirst du nie denken, oh, jetzt noch eine Grillfackel dazu.
Ja, so. Genau, anständiges Thüringer Würstchen. Ja, verstehe ich komplett, aber genau das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Wenn du jetzt im Internet eingibst, weil die Frau möchte jetzt gerne auch noch was Vegetarisches haben und du hast dir jetzt irgendwie schon so deine 13 Nackensteaks und Bauchscheiben draufgelegt, dann googelst du vielleicht, okay, vegetarisch, dann endest du am Ende meistens beim Sellerieschnitzel. So, weil das ist so der, das ist so der Klassiker der Klassiker, und dann hat man ja auch was Vegetarisches gegessen, schmeckt, geht so, aber man hat auf alle Fälle, ne, man hat ja auch was gemacht, so. Und da fehlt mir echt tatsächlich so ein bisschen die Inspiration. Und deshalb mache ich wirklich ganz oft, und das ist ein Tipp, den ich wirklich empfehlen kann. Wenn man sich überlegt, man möchte gerne was grillen und man möchte auch was Ausgefallenes machen und irgendwas mit Gemüse, dann auf deine Instagram-Seite gehen, Plating Like a Rockstar, und sich da so ein bisschen inspirieren lassen, weil es ist so geil, was du da machst, welche Kreationen du hast. Und das schaltet bei mir immer sofort den Kopf ein, was man alles so machen kann und was alles cool ist. Weil oft sind es, glaube ich, genau diese Inspirationen, die den Leuten fehlen, was man denn alles mit Gemüse machen kann. Und sind wir doch mal ehrlich, vor allen Dingen, wenn man so, ich nenne es jetzt mal so Caveman, also das heißt, du wirfst halt ein Gemüse einfach in die Kohle. Das ist ja so, ich sag mal so, das ist ja das ursprünglichste Grillen, was man machen kann. Und das ist so das männlichste Grillen, was man machen kann. Ja? Und die meisten Leute wissen gar nicht, wenn du so eine rote Beete oder so einen Sellerie einfach in die Kohle haust, wie geil das schmecken kann. Und ich glaube, dass da halt wirklich so die Kommunikation oder diese Inspiration für die Leute da noch so ein bisschen fehlt. Deshalb finde ich es mega, mega gut, dass du das machst, und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr wird, was du da machst, und vor allem, dass sich das viel mehr Leute angucken. Weil wir sprechen die ganze Zeit über Nachhaltigkeit, wir sprechen die ganze Zeit über, wir müssen unserer Erde halt irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen, was Gutes tun, sondern einfach nicht noch mehr Schlechtes tun. Und klar, ich meine, E-Autos sind halt auf alle Fälle eine Möglichkeit, die wahrscheinlich einen kleinen Impact hat, aber was einen riesen Impact haben würde, und das ist safe, wenn man halt einfach weniger Fleisch essen würde.
Und das ist so.
Und das heißt ja nicht, dass man erstens überhaupt gar kein Fleisch essen sollte. Weil das finde ich immer total schwierig, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt alle Vegetarier werden. Nee, aber man muss halt einfach weniger essen, deutlich weniger, und halt einfach gutes Fleisch. Und das Fleisch vielleicht nicht als den Star des Tellers, oder? Sondern man kann halt einfach viel, viel mehr coole Sachen machen, wenn man sich halt vegetarisch oder so daran tastet. Was denkst du, was hat man da für eine Verantwortung?
Naja, also mal, ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Weißt du, Tobi, es ist so, ich versuche seit längerem, wir haben ja auch dazu schon mal gesprochen, ja, so eine Buchidee auch zu pitchen, wo es einfach wirklich ganz gezielt mal darum geht, eben nicht diese klassischen Dogmen zu bedienen vom Grill oder bezüglich draußen kochen, sondern wirklich auch mal so ein bisschen drüber hinaus zu denken. Und das funktioniert einfach nicht. Also die Verlage haben da kein Interesse, die Verlage haben da keinen Mut, eben auch so ein Buch rauszubringen. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass man gerne auf Altbewährtes setzt. Zum anderen ist es aber einfach so, und das sehe ich auch so, wir haben beispielsweise vegetarische Grillkurse angeboten. Wenn drei Freunde einen Grillkurs machen und einer sagt, oh, lass mal hier den vegetarischen machen, dann gucken sich zwei Leute an und sagen, wir machen einen Grillkurs und dann gibt's kein Fleisch, spinnst du? Natürlich machen wir den Kurs mit Fleisch. Es ist aber die Lobby ist einfach relativ schlecht für diese Art und Weise der Ernährung und für diese Art und Weise der Kulinarik. Also ich glaube, es gibt so ein paar Klischee vegetarisch kochende Menschen, sagen wir es mal so. Und ja, damit identifizieren sich einfach viele Leute nicht. Das heißt, ich glaube einfach, wenn du es schaffst, ich sag mal, das eine tun, das andere nicht lassen, eben zu sagen, pass auf, du kannst jetzt hier als Add-on natürlich noch ein Steak, ein Flanksteak oder was dazu machen, aber hey, probier bitte einfach mal nur diese über Buchenholz geröstete rote Beete mit Brunnenkresse und so weiter und so fort und gerösteten Sonnenblumenkernen und Mozzarella. Du wirst das Steak nicht brauchen. So. Ja. Und dementsprechend glaube ich, die Zeit wird kommen, dass die Leute einfach auch merken, wie lecker und wie gut das ist, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für sie selber. Aber ich glaube, es braucht einfach noch.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, im Kochen gab es, glaube ich, also in Deutschland Kochen so richtig sexy gemacht hat, man mag ihn mögen oder nicht, Tim Melzer hat da einen sehr, sehr großen Teil dazu getan, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, dass der dich so inspiriert hat. Ich weiß nicht, ob es sowas für vegetarische Küche gibt, also für mich bist du das zum Teil und vielleicht gibt's ja irgendwann so einen Fürsprecher für die Kulinarik. Das hoffe ich, dass es halt auf alle Fälle mehr Leute erreicht. Aber jetzt zum Abschluss möchte ich von dir auf alle Fälle nochmal ganz kurz wissen, kannst du mir mal kurz drei kleine Gerichte, vegetarische Gerichte vom Grill erklären, die relativ einfach zu machen sind, damit die Leute jetzt hier vielleicht schon so ein bisschen angeteasert werden und dann Bock haben, die sich da mal inspirieren zu lassen. Also sollst du natürlich jetzt nicht die Rezepte raushauen, aber mal, was sind so deine Highlights?
Also, ich habe es vorhin schon gesagt, mein Klassiker ist das gegrillte Salatherz. Du kriegst ein Romana-Salatherz wirklich in jedem Supermarkt. Also ob das jetzt der Discounter ist oder der Gemüseladen an der Ecke. Und das halbiere ich einfach, mariniere das mit einer Prise Salz, Zucker, ein bisschen Öl drauf. Das muss jetzt kein tolles Olivenöl sein, das reicht ein Sonnenblumenöl. Und dann grill ich das wirklich auf der Schnittfläche heiß und direkt. Funktioniert meinetwegen auch in der Pfanne. Mhm. Aber wenn man es über Buchenholzkohle, wie jetzt hier bei mir natürlich auch Big Green Egg grillt, dann hast du dieses angeröstete, leicht verkokelte Salatherz, was auf der Schnittfläche schön heiß und geröstet ist, auf der Oberseite aber noch komplett knackig und frisch ist. Soweit, man könnte das jetzt schon essen und es würde gut schmecken. Mhm. Ich gebe da aber eine Limonmayonnaise drauf, da kann man eine fertige Mayonnaise nehmen, gebe da ein bisschen Limettensaft, Limettenabrieb und etwas braunen Zucker dazu, schmiert das auf das heiß gegrillte Salatherz, dann geröstetes Paniermehl. Ne? Die Oma hat früher immer auf dem Blumenkohl in Butter angeröstetes Semmelbröselmehl draufgegeben. Ich nehme Panko-Paniermehl, das ist ein sehr flockiges, knuspriges Paniermehl, kommt ursprünglich aus Japan. Das röste ich einfach in Fett in der Pfanne an und streue das dann auf das Salatherz. Das heißt, dran denken, ich habe es vorhin gesagt, die Gerichte funktionieren immer nach einem ähnlichen Schema. Was Cremiges, was Knuspriges, das haben wir jetzt schon. Mhm. Dann gebe ich noch über die Microplane schön geriebenen Parmesan drauf. Das heißt, Parmesan bringt viel Umami, bringt eine tolle Würze. Und dann gebe ich meinetwegen noch ein bisschen Sriracha-Soße oben drüber. Und dann hast du das allererste Gericht, was du einfach in die Hand nimmst und isst wie ein Burger oder wie ein Taco. Komplett vegetarisch. Du hast die Röstaromen vom gegrillten Salat. Du hast das Cremige, eine leichte Säure von der Limonmayonnaise. Das Knusprige von dem Panko, Umami vom Parmesan und die Schärfe von der Sriracha-Soße. Keine große Küche, geht super schnell, vegetarisch.
Kann man sich das im Grunde fast schon alles so kaufen, beziehungsweise noch ein bisschen was reinmischen. Man muss jetzt da nicht so riesig, riesig kochen können, um das halt wirklich zu machen. Ne?
Wenn man Bock drauf hat, wird man merken, es hört sich vielleicht manchmal immer erstmal so, oh, jetzt muss ich hier da rühren und dort noch was rösten. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann weiß man, dass das echt innerhalb von 10 Minuten hast du den fertigen Teller.
Ja.
Dann, wo ich wirklich einfach mal sagen muss, was ich mittlerweile einfach sehr, sehr gerne mache, das ist einfach ein Knollensellerie in den Grill reinlegen. Das funktioniert auch im Backofen. Im Grill hast du natürlich eine schönere Aromatik. Und dann backe ich einfach den Knollensellerie in der Schale für 2,5 bis 3 Stunden bei einer Temperatur von 260 Grad Celsius. Braucht man allerdings einen Grill, wo man indirekt grillen kann. Das heißt, eine Keramikscheibe zwischen Holzkohle und dem Knollensellerie hilft da extrem. Mhm. Und dann, nach diesen 2,5 bis 3 Stunden, ist das Fleisch von diesem Knollensellerie, auch da, ne, es ist Fleisch, Fruchtfleisch, Gemüsefleisch, ist einfach unglaublich aromatisch. Der verliert ein bisschen Wasser, es wird butterweich und du hast einfach eine, also das an sich hat schon einen wahnsinnsintensiven, tollen Sellerie-Geschmack. Und wenn man dann da einfach nur, keine Ahnung, ein bisschen Parmesan, ein bisschen Mozzarella drüber gibt oder wenn man jetzt hier eine Rahmsoße hat, das einfach über diesen Knollensellerie drüber löffeln. Und jetzt guckt man bei sich ins Chipsfach oder schaut, hab ich noch so ein paar Salzbrezeln, einfach so ein paar Salzbrezeln noch drüber knuspern, dann hast du auch wirklich ein ganz einfaches, ganz, ganz schnelles vegetarisches Gericht, wo du nicht nebendran stehen musst, sondern du backst einfach diesen Sellerie, nimmst beispielsweise jetzt Mozzarella, brichst den auf, gibst den auf den Knollensellerie, machst ein paar Salzbrezeln drüber oder du hast noch ein bisschen altes Brot, was du im Backofen knusprig anröstest, zerbröselst das oben drüber, bisschen Olivenöl, ab dafür.
Ja, hört ganz, sich mega, ganz, mega gut an.
Ich versuche halt wirklich, ich gehe auch gerne einfach mal im Supermarkt und schaue, was gibt's an neuen Chips, die man oben drüber bröseln kann. Man muss jetzt, kann man jetzt sagen, oh, das ist ja total ungesund, jetzt bröselt der Chips drüber, aber ey, wenn du dort 2 Chips über so ein Gericht drüber, dann hast du die Textur, du hast die Würze. Ja. Und also man kann da wirklich, es gibt keine Gesetze, die sagen, du darfst dich jetzt hier auch nicht im Convenience-Bereich oder im Snack-Bereich mal bedienen. So. Ja. Und letztes Gericht, das geht jetzt langsam wieder los. Es gibt tolle Wassermelonen. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Eine gegrillte Wassermelone. Das heißt, Wassermelone einfach in dicke Scheiben schneiden, 2,5 Zentimeter dick. Und dann brauchst du wirklich, aus meiner Erfahrung, so ein richtiges Höllenfeuer. Also das muss unfassbar heiß sein. und dann, ich mariniere die Wassermelone mit einer Prise Salz, Zucker und grill die sehr scharf an. Dadurch, dass die so viel Wasser enthält, braucht das ein bisschen, bis die karamellisiert. Aber alleine der Duft, also wer das mal nachmacht, ihr wisst dann genau, was ich meine. Das hat ein wunderbares Aroma, wenn die Wassermelone langsam grillt und karamellisiert. Von beiden Seiten schön angrillen. Und dann nehme ich einfach einen griechischen Joghurt. Kann man ein bisschen Vanillezucker ranmachen, muss man aber gar nicht. Ein bisschen Zitronenabrieb. Und dann wirklich einfach eine gegrillte Wassermelone mit griechischem Joghurt. Dazu vielleicht noch eine Kugel Zitronensorbet oder Vanilleeis, dann hast du ein echt tolles Dessert, wenig Aufwand, ja fast Low Carb, was einfach sehr frisch und sehr aromatisch ist.
Ja, auch das klingt extrem gut und ich möchte dich jetzt bitten, ich hoffe, das funktioniert. vielleicht kannst du ja tatsächlich diese 3 Bilder Montag auf deiner Instagram-Seite Plating Like a Rockstar posten, dass die Leute zu diesen Rezepten, die sie jetzt von dir bekommen haben, auch noch ein Bild haben, wie es aussehen soll, weil du das natürlich nicht einfach so hinhaust, sondern bei dir schaut es immer extrem schön aus und dass die Leute da vielleicht noch so ein bisschen inspiriert werden. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, du hast die Bilder davon. Wir haben das nicht vorher abgesprochen, sondern ich habe das jetzt hier einfach so.
Nee. Die Wassermelone gibt es, glaube ich, nicht.
Okay.
Müsste ich mal suchen.
Aber vielleicht hast du ja sowas Ähnliches oder die 2 Bilder. Also geht auf die Seite von Nils und schaut euch das an. Wirklich super, super impressive. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick so ein bisschen in deinen Job, der mal so ganz weit weg vom Radfahren ist, aber dann doch irgendwie nicht. Und am Ende haben wir wahrscheinlich alle halt irgendwie so eine Passion. Meine ist das Radfahren und mein Hobby ist das Kochen. Bei dir ist es genau andersrum. Und das finde ich schön, dass das so zusammengeht. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir heute Abend einen schönen Grillkurs beim Stilraum. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wiedersehen und endlich mal eine Runde zusammen Radfahren gehen.
Ja, also natürlich auch vielen Dank, dass ich ja hier auch mich mal ein bisschen erklären konnte, die Kulinarik, die mir am Herzen liegt, so ein bisschen vielleicht auch deinen / euren Hörern näher bringen konnte. Und ja, ich wünsche dir noch eine geniale Zeit in Schottland.
Dankeschön.
Und ich freue mich, dass wir uns vielleicht demnächst, ich habe vorhin geschaut, ich bin das nächste Mal am 16. Juni wieder hier im Stilraum zu einem Forehands-Dinner. Das heißt, es wird kein Grillkurs sein, sondern wir grillen und kochen ein Menü, der Matze und ich gemeinsam hier. Und vielleicht passt das ja, vielleicht kommst du einfach mal rum. Du hattest ja mal gefragt, ob du nicht mal mithelfen kannst oder so.
Genau.
Dass wir gemeinsam kochen. Also vielleicht passt das auch, machen wir ein Six-Hands-Dinner draus.
Genau.
Einladung steht auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Hey, vielen, vielen Dank. Dir eine gute Zeit und bis bald.
Ciao, ciao.